Liebe Gemeinde, wenn Politiker irgendwas Neues in ihrer Politik vorschlagen oder durchsetzen wollen, dann entwickeln die ganz häufig so Strategiepapiere. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwie sowas gelesen oder so ein Strategiepapier euch angeschaut. Ich habe euch mal ein bisschen fiktives Strategiepapier heute mitgebracht. Und zwar vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ja, das ist das Strategiepapier für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Klingt gut, großer Titel, das Strategiepapier. Und so Strategiepapiere, ich habe es ein bisschen vereinfacht, die haben immer drei Punkte. Und zwar als erstes gibt es immer eine große Vision, was will man eigentlich damit erreichen? Dann konkrete Ziele, die irgendwie umsetzbar sind. Und als drittes gibt es dann Maßnahmen. Also, ich habe mir das überlegt, wie gesagt, ist ein bisschen fiktiv ausgedacht. Die Vision ist: Alle Menschen haben dieselben Chancen, gute Bildung zu erlangen. Das ist eine gute Vision, finde ich. Dann könnte so ein Ziel vielleicht sein, in den nächsten 15 Jahren sollen alle Schülerinnen und Schüler das Abitur erlangen. Ja, ob das realistisch ist, das müssen die Politiker entscheiden. Ich habe mir das mal so ausgedacht, aber so könnte so ein Ziel aussehen. Und bei den Maßnahmen, da gibt es dann immer so 10-Punkte-Pläne, ja. Also der erste Punkt zum Beispiel, mehr Lehrer einstellen und nur noch Gymnasien bauen. Ja, dann kann man das Ziel hoffentlich erreichen. Also so könnte so ein fiktives Strategiepapier aussehen. Ich habe mich gefragt, wie könnte eigentlich so ein Strategiepapier für uns als Gemeinde aussehen? Ich habe euch da auch einen Vorschlag mitgebracht. Das Strategiepapier für missionarischen Gemeindeaufbau in der evangelischen Matthäusgemeinde in Münster. Ihr wisst, diese Strategiepapiere, die müssen immer so richtig sperrige Namen haben, möglichst kompliziert klingen. Habe ich deshalb auch mal so genannt. Es ist, ja, das, warum haben wir das überhaupt? Ein Strategiepapier, weil wir missionarisch sein wollen, weil Jesus uns dazu berufen hat, ja, dass wir die gute Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern sie in alle Welt tragen und allen Menschen davon erzählen. Also haben wir uns als Gemeinde gedacht, dafür brauchen wir eine Vision. Die gibt es tatsächlich, das ist jetzt nicht ausgedacht. Die seht ihr auch sonst hinten an der Wand, viele von euch kennen die auch. Ein Punkt davon ist eben genau dieser. Wir setzen alles daran, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm mit uns gemeinsam nachfolgen. Das ist unsere Vision, das ist das, wovon wir als Gemeinde träumen, dass das wirklich Realität wird. Jetzt ist die Frage, wie könnte man denn so ein Ziel formulieren? Ich glaube, da hat sich... gibt es wahrscheinlich noch nicht so viele Gedanken. Oder ich habe auf jeden Fall mal eins formuliert. Ob es realistisch oder unrealistisch ist, könnt ihr nachher beim Kirchencafé besprechen. Ich habe es mal so genannt: In den nächsten 5 Jahren fangen 200 Menschen ein Leben mit Gott an. Muss ja messbar sein, attraktiv sein und so. Ihr kennt vielleicht das, wenn man Ziele formuliert. Also in den nächsten 5 Jahren fangen 200 Menschen ein Leben mit Gott an. Das ist ein gutes Ziel. Finde ich gut, ja. Wie gesagt, wir können darüber diskutieren. Und jetzt ist die Frage, was sind denn eigentlich die Maßnahmen dafür? Wenn ich jetzt über dieses Ziel nachdenke, ist doch eigentlich sofort klar. Wir können das durchrechnen, wir müssen die Botschaft teilen, jeder erzählt es anderen Menschen. Wenn wir jetzt vielleicht mit den Leuten, die heute zum Abendgottesdienst kommen, ungefähr schon 200 Menschen sind, dann erzählt einfach jeder von uns 3 weiteren Personen innerhalb der nächsten 5 Jahre von Jesus. Münster ist vielleicht ein hartes Pflaster, dann nehmen nicht alle die Botschaft an. Aber wenn wenigstens einer von den 3 dann wirklich Jesus nachfolgt, dann wäre das doch eine gelungene Maßnahme, oder nicht? Und ja, so könnte halt eben unser Strategiepapier aussehen. So könnten wir das machen. Aber ich glaube, da ist ein entscheidender Fehler in diesem Papier. Und zwar, dass wir einen Schritt vergessen haben. Das Erzählen von Jesus auf jeden Fall, das gehört mit dazu, aber da kommt noch ein Schritt davor. Und genau um diesen Schritt soll es heute gehen. Das ist nämlich das Gebet. Das Gebet für alle Menschen. Und Paulus gibt uns im 1. Timotheusbrief dafür ein paar Hinweise. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Also, was wir sehen, wozu Paulus uns hier auffordert, ist also das Gebet. Das Gebet soll wirklich die erste Maßnahme unserer Strategie sein. Wir nennen es das Erste und das Wichtigste. Ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich das Gebet so wichtig? Wenn man sich das so überlegt, Gebet ist jetzt, machen wir hier in unserem eigenen Raum, ist jetzt nicht so outgoing, dass wir direkt die gute Nachricht allen Leuten erzählen, ist doch eher so ein bisschen passiv, oder? Dass man nicht so aktiv wird direkt. Aber Paulus schreibt eben, dass wir im Gebet für alle Menschen eintreten sollen. Wenn man für jemanden eintritt, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass derjenige irgendwie die Hilfe braucht. Also, dass man die Person irgendwie unterstützt. Was macht denn diese Menschen, denen wir von Jesus erzählen wollen, eigentlich aus? Und mir ist da aufgefallen, dass eine Sache eigentlich genau gleich ist. Damals im antiken Rom, wo Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt, wie heute. Und zwar ist es so, dass Menschen gar nicht mehr nach Gott fragen. Viele Menschen kennen ihn gar nicht oder haben ihn vielleicht irgendwie vergessen. Und viele Menschen, ja, begreifen wirklich die rettende Liebesbotschaft, die Gott uns schenkt, nicht mehr. Damals in Ephesus, wo Timotheus Gemeindeleiter war, da gab es so ein paar Gruppierungen innerhalb der Gemeinde, die haben wieder versucht, aus dem alten jüdischen Gesetz zu leben. Also die haben versucht, möglichst genau auf das Gesetz zu achten, zu schauen, das und das müssen wir einhalten, um dann irgendwie gerettet zu werden. Die haben also ihre Anerkennung bei Gott gesucht, indem sie möglichst gutes Tun irgendwie vorweisen können. Und wie ist es bei uns heute? Wie ich schon sagte, ich glaube, das Grundproblem ist irgendwie gleich geblieben. Viele Menschen fragen gar nicht mehr nach Gott. Sie wollen sich von Gott überhaupt nicht mehr lieben lassen. Viele Menschen machen lieber ihr eigenes Ding. Sie suchen ja ihren Wert und ihre Anerkennung lieber durch Wohlstand, durch selbstgemachte Anerkennung oder durch selbstgemachte Schönheit. Viele Menschen fokussieren sich vielleicht nur noch auf gute Werke, diese Welt irgendwie zu retten, statt sich selbst von Jesus retten zu lassen. Und viele füllen ihr Herz mit endlichen Dingen, statt sich von Gott selbst erfüllen zu lassen. Von Gott selbst, der wahren Frieden für unser unruhiges Herz schenkt. Sie verwirklichen lieber sich selbst, als Gott die Ehre zu erweisen. Wenn ich jetzt so über die Menschen spreche, dann muss ich sagen, ich muss eigentlich bei mir selbst anfangen. Wie häufig suche ich selbst meine Anerkennung und meinen Wert nicht bei Gott, sondern durch irgendwelche selbstgemachten Sachen? Und wenn ich so drüber nachdenke, dann stelle ich fest, wenn das so aussieht, dann kann ich als Mensch gar nicht irgendwie anfangen oder es ist eigentlich zwecklos, irgendwie Menschen zu ändern oder ihre Wege zu ändern oder dass die Leute irgendwie anfangen, wenigstens ins Nachdenken zu kommen. Weil eben diese Gedanken und diese Taten aus dem tiefsten Herzen kommen. Deswegen merke ich, dass meine Möglichkeiten als Mensch da total begrenzt sind. Ich habe überhaupt keinen Einfluss auf die Wunden und Verletzungen, die ein Mensch irgendwie mit sich trägt. Die habe ich ja meistens noch nicht mal auf meine eigenen. Und da stelle ich fest, das kann wirklich nur Gott heilen. Klingt irgendwie ziemlich bedrückend, negativ, aber die Frage ist, was kann ich denn jetzt trotzdem tun? Und das ist eben genau dieser Punkt, auf den uns Paulus hier hinweist. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lasst uns wirklich für alle Menschen beten, dass die Menschen Gott erkennen. Und das ist irgendwie nicht so ein gut gemeinter Tipp, das ist so optional, sondern Paulus betont sogar, dass das eine richtig gute Sache ist, dass das Gott gefällt, wenn wir für die Menschen beten. Weil Gott eben möchte, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit wirklich erkennen. Weil diese frohe Botschaft, die viele von uns schon häufig gehört haben, eben nicht nur für uns gilt. Weil alle Menschen es hören müssen, dass es eben einen Ausweg aus Leid und aus den Verstrickungen dieser Welt gibt. Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, wie Paulus das hier schreibt, dass er für uns das Lösegeld bezahlt hat am Kreuz, als er für uns gestorben ist. Und dass der Tod nicht das letzte Wort hatte, sondern dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dass das die Botschaft ist, die wirklich alle Menschen rettet. Genau deshalb steht eben auch das Gebet an erster Stelle. Und erst dann kommt dieser zweite Schritt, dass ich mich gebrauchen lasse von Gott, dass ich Zeuge von dem bin, wie Gott mir vielleicht persönlich auch begegnet ist. Das ist der zweite Schritt. Als erstes kommt aber eben das Gebet. Ich habe mich gefragt, wie kann das bei uns in der Gemeinde irgendwie praktisch aussehen? Ihr kennt das vielleicht seit irgendwelchen Gruppen, plant irgendein Treffen oder eine Freizeit und häufig will man meistens direkt loslegen und plant und überlegt und hat schon super viele Ideen, aber auch da gilt erst das Gebet. Ich kenne das selbst auch irgendwie im Hauskreis, dann quatscht man lange und will dann lieber irgendwie miteinander reden oder vielleicht auch schon den dritten Bibeltext lesen. Aber auch da gilt als erstes das Gebet. Das Gebet ist das Erste und das Wichtigste. Das ist vielleicht bei unseren internen Veranstaltungen so. Aber wir schauen, wenn wir nochmal auf das Strategiepapier schauen, dann haben wir diese Vision. Die Vision, dass eben Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie wirklich zu ihm umkehren und dass sie ein neues Leben mit ihm beginnen. Und deshalb bedeutet das eben auch, dass wir für die Menschen in unserem Umfeld beten. Ich selbst habe auch vor einiger Zeit tatsächlich damit angefangen, dass ich ganz konkret für unsere Nachbarn bete, für meine Kollegen bete. Und ich habe gemerkt, das macht wirklich irgendwie einen Unterschied. Also ich begegne den Menschen zum einen anders und was Gott in deren Herzen macht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe damit angefangen. Und ein Freund von mir, der im Nahen Osten in einer Großstadt unter Studenten Menschen von Jesus erzählt. Der hat mir sogar noch vor 2 Wochen, als ich ihn besucht habe, hat er mir erzählt, dass er über 4 Jahre für einen Freund da gebetet hat. Und er hat ihn fast schon irgendwie ein bisschen aufgegeben, dachte, ob der wirklich Jesus nochmal annimmt, wusste er nicht. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert, dass der Jesus nachfolgt und sich darüber taufen lassen will. Wie genial ist das, dass er wirklich über diese 4 Jahre gebetet hat und dass Gott das Gebet erhört hat. Und genau deshalb wünsche ich mir, dass wir in der Gemeinde das Gebet wieder zu unserer obersten Priorität in unserem Strategiepapier machen. Und ich möchte dich heute ganz konkret ermutigen, dass du dir vielleicht so 2, 3 Personen aus deinem Bekanntenkreis überlegst und dass du anfängst, für sie zu beten. Regelmäßig und immer wieder. Und ja, dann wirklich da drin ein treuer Beter bist. Und dann darfst du gespannt sein, was Gott damit irgendwie mit diesem Gebet auch macht. Also, wir sind angehalten und ermutigt, für die Menschen um uns herum zu beten. Aber welches Gebet empfiehlt uns Paulus denn eigentlich jetzt noch? Er schreibt, wir sollen insbesondere für die Regierenden beten und alle, die eine hohe Stellung haben. Da habe ich mich gefragt, warum ist das denn eigentlich so wichtig? Also, klar, Politik ist eine wichtige Sache, aber warum sollen wir für die beten? Ich glaube, wenn wir für unsere Politiker in unserem Land beten, dann übernehmen wir auf diese Weise Verantwortung in dieser Welt. Ja, es ist irgendwie ein leichtes Ding, bei jeder Wahl vielleicht brav seine Stimme abzugeben, aber dann am Ende ist vielleicht doch nicht die eigene Partei geworden, die man sich gewünscht hat, und dann meckert man und denkt sich, ja toll, blöd gelaufen. Aber wenn wir eben für unsere Politiker beten, dann sind wir nicht mehr passiv. Dann überlassen wir die großen politischen Weltgeschehnisse nicht irgendwelchen Leuten, die Jesus vielleicht gar nicht kennen, sondern wir stellen sie bewusst unter Gottes Herrschaft, wenn wir eben für sie beten. Im Römerbrief schreibt Paulus unter anderem davon, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist. Also er bezeichnet sie so als Dienerin Gottes. Und wenn man sich jetzt überlegt, in welchem Kontext damals Paulus das geschrieben hat, im Römischen Reich, dann bekommt das noch eine ganz neue Brisanz. Damals im Römischen Reich, mit dem Kaiserkult, wo viele Christen auch verfolgt wurden und ja, statt Gott den Kaiser anbeten mussten. Aber vielleicht ist es gerade deshalb auch für unsere Regierung so wichtig, oder das Gebet für unsere Regierung so wichtig, weil wir dadurch die Regierung wieder auf den wahren Herrscher, auf Gott selbst ausrichten, weil wir die Regierung unter Gottes Herrschaft stellen und wissen, dass egal welche Regierung, wie gut oder schlecht sie sein mag, ja, unter Gottes Herrschaft stellen und dass Gott am Ende wirklich das letzte Wort haben wird. Und auch Jesus selbst fordert uns unter anderem in der Bergpredigt dafür auf, dass wir für die beten, die uns verfolgen. Gut, verfolgt werden wir jetzt hier in Deutschland nicht, anders als damals im antiken Römischen Reich, aber egal wie es aussieht, unsere Regierenden brauchen wirklich unsere Fürbitte. Sie haben die Verantwortung, unser Land und unsere Stadt zu leiten, und deshalb ist es unser Auftrag als Christen, ja, sie durch das Gebet immer wieder unter die Herrschaft Gottes zu stellen, damit eben das geschieht, was in Gottes Sinne ist. Und dann wird in diesem Text auch sogar noch eine Verheißung genannt. Also wenn wir das tun, wenn wir für die Regierung beten, dann passiert Folgendes. Da steht, wir sollen das machen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Was ist damit gemeint? Ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt auch für unser Strategiepapier. Weil Gott sich durch unser Gebet um unsere Regierung kümmert, haben wir hier als Gemeinde ungestörte Entfaltungs- und Wirkungsmöglichkeiten. Das Gebet für die Regierung ist quasi so der Rahmen, damit wir hier in der Gemeinde wachsen können. So schreibt Paulus das hier. Deshalb möchte ich euch auch dazu ermutigen, lasst uns für unsere Regierung beten, dafür, dass sie ja wirklich weise Entscheidungen treffen, dass sie von Gott geleitet werden und dass wir dann auch als Gemeinde dadurch noch wirkungsvoller sein können. Und ich glaube, das eindrücklichste Beispiel, woran ich jetzt so denken musste, ist, wo Gebet eine entscheidende Veränderung gebracht hat, das waren die Friedensgebete in der damaligen DDR. Das fing an 1982 von einem evangelischen Pfarrer, der das organisiert hat, dass die Christen in der DDR regelmäßig an jedem Montag zusammengekommen sind und gebetet haben für ihre Regierung, dafür, dass sie wieder in Freiheit leben können. Und auch das war eine sehr, sehr lange Zeit. Die haben 7 Jahre bis zum Fall der Mauer für ihre Freiheit gebetet. Das muss eine wirklich lange Zeit für die Leute gewesen sein. Aber wie wir wissen, am Ende hat Gott auch diese Gebete erhört. Und auch wenn wir nicht mehr in so einem Regime wie in der DDR leben, lass uns doch trotzdem einfach für unsere Regierung beten. Und da, wo es trotzdem noch schlimme Regime gibt, wie zum Beispiel auch im Iran, da wollen wir auch nachher in den Fürbitten besonders dran denken. Okay, das ist also unser Strategieplan. Wir gucken uns den nochmal an. Sieht ganz gut aus. Gebet haben wir schon mal, auf jeden Fall auf den ersten Punkt. Aber ich habe noch eine Frage an diesen Strategieplan. Und zwar, wenn Gott doch sowieso will, dass alle Menschen errettet werden, warum errettet er sie denn nicht einfach so? Also warum sollen wir eigentlich dafür beten, für etwas, was Gott sowieso will? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Er ist doch Gott, er könnte es doch einfach machen. Er hat doch die Macht dazu. Ich glaube, das ist echt so irgendwie eines der spannendsten Geheimnisse, die wir irgendwie in der Bibel finden. Wir wollen uns da ein bisschen rantasten. Wir könnten also auf der einen Seite sagen, Gottes Plan ist doch sowieso gut. Warum sollten wir als Menschen überhaupt auf die Idee kommen, Gott irgendwas vorzuschlagen? Also überhaupt etwas oder irgendwas anderes vorzuschlagen? Gott hat doch sowieso alles in seiner Hand. Es wäre doch gar nicht irgendwie möglich, durch unsere Gebete ihm irgendeinen Teil von seiner Herrschaft wegzunehmen. Und auf der anderen Seite gehört es zu Gottes Güte, dass er uns doch irgendwie ermöglicht, dass unsere Gebete etwas bewirken. Ja, wir sollen ja zu ihm beten. Es gibt zahlreiche Erzählungen in der Bibel und auch die Menschen sonst irgendwie erlebt haben, ist, wo Gott wirklich Gebete erhört hat, wo Gott sich umstimmen lassen hat, wo er Menschen heil und frei gemacht hat, weil Menschen für etwas Konkretes gebetet haben. Und Jakobus schreibt zum Beispiel an seine Adressaten: Ihr bekommt nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Weil ihr einfach nicht gebetet habt, deswegen habt ihr es nicht bekommen. Ich finde es super schwierig, dies irgendwie in meinen Kopf reinzukriegen, weil auf der einen Seite ist doch Gott entweder souverän und was wir tun und was wir beten, zählt nicht, oder es ist eben umgekehrt. Wie funktioniert das? Lass uns das mal anschauen. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt die eine oder die andere Seite irgendwie überbetonen? Wenn wir also glauben, dass Gott alles regiert und dass unser Gebet gar nicht zählt, dann führt uns das irgendwie in so eine passive Entmutigung. Dann denken wir so, ja, warum soll ich denn überhaupt beten? Das bringt doch überhaupt nichts. Das soll Gott doch machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ernsthaft glauben, dass wir mit unserem Handeln und mit unserem Beten Gottes Pläne irgendwie ändern könnten, dann wäre Gott doch gar nicht mehr Gott. Der wäre doch gar nicht mehr souverän. Und dann hätten wir sogar eher die Angst, dass wir um etwas Falsches beten, dass wir quasi Gottes handelnden Arm irgendwie falsch bewegen. Aber was wäre, wenn eigentlich beides wahr wäre, wenn beides gleichzeitig wahr wäre? Ich glaube, dann haben wir den bestmöglichen Anreiz, uns im Gebet wirklich anzustrengen, wirklich unsere Anliegen vor ihn zu bringen. Und wir wissen uns auf der anderen Seite die ganze Zeit getragen von Gottes Größe und von dem Vertrauen, dass er so oder so richtig gute Pläne für uns hat. Ich glaube also, dass beides irgendwie gleichzeitig wahr ist, auch wenn das manchmal ein bisschen schwer ist, in unseren Kopf reinzukriegen. Was bedeutet das also jetzt für uns? Ich glaube, ich habe so darüber nachgedacht, die Tendenz bei uns ist eher, dass wir eher zu wenig an die Macht des Gebetes glauben. Dass wir vielleicht doch eher häufiger alles aus eigener Kraft schaffen wollen, statt erst mal zu beten. Oder dass wir denken, ach ja, das Gebet, lass das mal sein, das nützt uns am Ende doch sowieso nichts, weil alles so aussichtslos erscheint. Und deshalb möchte ich euch heute besonders zum Gebet ermutigen. Weil Paulus ja schreibt, das Erste und Wichtigste für uns als Gemeinde soll das kraftvolle Gebet sein. Das soll die erste Maßnahme für unsere Vision sein und das gilt für alle Bereiche. Weil Gott sich so gerne bitten lässt. Er möchte ja, dass wir zu ihm kommen und ihn in unsere Anliegen bringen. Dann ist es so, wie wir es vorhin in der Evangeliumslesung gehört haben. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und deshalb gilt dieses Gebet heute im Besonderen für zwei Bereiche. Zum einen für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Lasst uns wirklich dafür beten, dass Menschen umkehren. Dass Menschen auch hier bei uns in Münster wieder nach Gott fragen. Dass sie ihm neu begegnen und dass er ihr Leben wirklich verändert. Und lasst uns natürlich auch füreinander hier in der Gemeinde beten. Und zum anderen, lasst uns für die Regierung beten. Die Regierung, die irgendwie auch in besonderer Weise auf Gottes Geist angewiesen ist. Damit die nicht einfach irgendwas machen, sondern dass wir sie bewusst unter Gottes Herrschaft stellen. Weil das Gebet das Erste und das Wichtigste für unsere Gemeinde ist. Amen.